Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mit mir einen kleinen philosophischen Gedankenausflug unternehmen möchtest. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über Freundschaft nachgedacht und uns gefragt, was eigentlich so eine echte Freundschaft ausmacht, und haben dazu eine Textstelle von Montaigne gelesen. Ja, und da musste ich jetzt doch spontan wieder dran denken, denn mir ist ein Fehler passiert. Und zwar biete ich ja philosophische Cafés an. Die starten jetzt auch wieder im April. Ja, eine Woche vor Start merke ich, ich habe an einem Tag ein philosophisches Café zu einer bestimmten Uhrzeit, aber an zwei Orten. Habe ich doch tatsächlich einen Termin doppelt vergeben. Problem, auf das Montaigne uns das letzte Mal schon aufmerksam gemacht hat, wir können uns nicht mal eben verdoppeln. Ja, das ist ein Fehler, der mir da passiert ist. Und das ist natürlich super unangenehm, wie es Fehler so an sich haben. Obwohl man sich Mühe gibt und konzentriert ist, kann es trotzdem passieren, dass etwas schief läuft, dass wir etwas übersehen oder, so wie ich, wir einfach eine Information zu wenig in unserem Terminkalender angegeben haben und es deswegen zu einer Verwechslung kam. Nun ja, dass wir alle Fehler machen, das ist, glaube ich, einfach in der Natur des Menschen mit begründet. Wir haben auch so insgesamt eine positivere Wahrnehmung gegenüber Fehlern, zumindest in meiner Community ist das so der Fall, dass wir sagen, okay, also ohne Fehler würden wir gar nicht dazulernen. Fehler machen ist ein Teil des Lernprozesses, weil wir werden ja nicht als ja, fix und fertige Handwerker, Schriftsteller, Kunstmalerinnen, Ärztinnen oder sonst was geboren, sondern es ist alles Übung. Ihr könnt euch ja auch so ein Kleinkind vorstellen, das seine ersten Schritte macht. Das schaut nicht toll aus. Genauso wenig wie die ersten Versuche, den Löffel selbst zu halten beim Essen. Und davon lässt sich aber das Kleinkind nicht abhalten und macht weiter. Und so wird es irgendwann Profi. Also zumindest in meinem Bereich Bildung und Didaktik ist es so, dass wir mit unseren Fehlern versuchen, positiv umzugehen und sie anzuerkennen und zu sagen, hey, die sind auch eine Chance, dazuzulernen. Nichtsdestotrotz, wenn dann so ein Fehler passiert, steht er im Raum und dann muss man irgendwie lernen, damit umzugehen. Angeregt durch die vergangene Folge, die mir eben noch im Kopf war, musste ich dran denken, dass es diese Verpflichtung nicht nur gegenüber von Freunden gibt, sondern wir fühlen uns verpflichtet gegenüber allen Verabredungen, die wir getroffen haben, die wir miteinander eingegangen sind. Ob jetzt im beruflichen oder im privaten Kontext. Das betrifft eben nicht nur die Freundschaft, sondern das ist eigentlich ein zentraler Wert, die Zuverlässigkeit. Und angeregt von dieser kleinen Überlegung über mich selbst und auch das Ärgern über diesen Fehler, ist mir etwas eingefallen, was ich gerne mit dir teilen würde. Und zwar eine Schrift von Hannah Arendt. Du hast bestimmt schon mal den Namen gehört. Erst im vergangenen Dezember hat sich ihr Todestag zum 50. Mal gejährt. In diesem Jahr gibt es ein freudigeres Jubiläum in Bezug auf Arendt. Wir dürfen ihren 120. Geburtstag feiern. Geboren wurde sie nämlich im Jahr 1906. Hannah Arendt, eine Denkerin, die sehr charakterstark ist. Sie hat die Philosophie, aber auch andere Wissenschaften mit ihren Werken geprägt, vor allen Dingen die politische Theorie. Sie hat auch Wert darauf gelegt, dass sie sich als politische Denkerin oder politische Theoretikerin versteht. Nichtsdestotrotz dürfen wir sie auch als Philosophin lesen, denn von der Ausbildung her hat sie eine klassische akademische Laufbahn eingeschlagen. Und bevor sie ihr politisches Engagement entdeckt hat, hat sie sich auch vor allen Dingen in diesem theoretischen Bereich der Akademie sehr wohl aufgehoben gefühlt. Mit dem Jahr 1933 war das anders und es war für Arendt ein Zeitpunkt erreicht, an dem man nicht mehr nicht politisch sein konnte. Ein ganz bewegtes Leben, eine super spannende Denkerin. Wenn du mehr über ihre Biografie erfahren möchtest, die Professorin für politische Philosophie, Grit Strassenberger, hat jüngst eine Biografie veröffentlicht, heißt Hannah Arendt, die Denkerin. Und wenn du dir erstmal einen Überblick verschaffen möchtest, dann kannst du das machen mit der Sternstunde Philosophie. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Das ist eine Sendung aus dem Schweizer Fernsehen. Ich glaube, die erscheint wöchentlich, gibt es aber auch bei uns abrufbar in der Mediathek. Da gibt es eine Folge eben auch, in der Grit Strassenberger diese Biografie vorstellt und sich austauscht über Arendts Leben und Werk. Das dauert eine Stunde, ist ein super Einstieg, ein tolles Gespräch, das da geführt wurde. Schau es dir gerne mal an, vielleicht interessiert dich ja auch die Biografie. Eine sehr spannende Biografie, wie du dir denken kannst. Sie ist Jüdin, ist dann auch ins Exil gegangen. Sie ist in die Staaten gegangen, zusammen mit ihrem Mann. Es gibt unfassbar spannende Sequenzen aus der Biografie. Ich möchte jetzt nur nicht abschweifen hier vom eigentlichen Thema. In den Staaten hat sie dann sich etabliert als Intellektuelle und Schriftstellerin. Sie hat binnen Kürze die englische Sprache gelernt, die sie vorher nicht kannte. Also sie wusste wirklich, also die sie nicht konnte, sie wusste wirklich, wie es ist, neu anzufangen. Und dieses neu anfangen können, das hat sie theoretisch durchdacht in der Schrift Vita Activa oder Vom tätigen Leben. Im Englischen zuerst erschienen unter dem Titel The Human Condition. Das, was sie in Vita Activa macht und warum ich dieses Buch auch für unsere heutige Zeit gerne empfehle, ist über eine bestimmte Frage nachzudenken. Die Frage, die da im Zentrum steht, ist, was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind? Schon in den einleitenden Bemerkungen, mit denen dieser Text startet, denkt sie nach, was wir eigentlich gerade machen, indem wir versuchen, über die Grenzen, die menschliches Leben auf dem Planeten Erde schon immer gehabt hat, hinausgehen. Da nimmt sie Bezug auf den Start von Sputnik als dem ersten künstlichen Satelliten und nutzt diesen Fakt für eine Diagnose, nämlich die Erde wird für ein Gefängnis des menschlichen Körpers gehalten, dem er zu entfliehen versucht. Sie sieht in dieser Expansion von unseren Lebensumständen und dem Loslösen bisherig geltender Bedingungen das Entstehen neuer Bedingungen, über die wir noch nichts wissen, weil die eben neu sind. Durch neue Technik schaffen wir gleichzeitig neue Bedingungen, mit denen wir die Bedingungen, unter denen Menschen tätig werden, verändern, alte Bedingungen gegen Unbekannte eintauschen. Ich gebe dir ein Zitat aus den einleitenden Bemerkungen. Heute kann ich keine ganze Stelle vorlesen. Das geht urheberrechtlich nicht. Aber einzelne Zitate, damit du auf den Geschmack kommst und vielleicht auch dieses Buch als Lektüre in Erwägung ziehst. Sie schreibt in den einleitenden Bemerkungen genau in dem Kontext, Zitat, was ich daher im Folgenden vorschlage, ist eine Art Besinnung auf die Bedingungen, unter denen, so viel wir wissen, Menschen bisher gelebt haben. Und diese Besinnung ist geleitet, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, von den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwärtigen Situation. Zitat Ende. Arendt macht sich Sorgen. Deswegen drückt sie quasi auf Pause und untersucht historisch mit Texten, mit Überlegungen in Bezug auf die Tradition der abendländischen Philosophiegeschichte, aber auch unter Bezugnahmen auf Literatur, auf Abhandlungen aus der Physik, also den neuen technischen Errungenschaften, eine Überlegung, die reflektiert, unter welchen Bedingungen wir denn bisher auf dem Planeten gelebt haben und was uns das eigentlich über unsere verschiedenen Arten von Tätigkeiten sagen kann. Ein wirklich spannendes Buch, das man unter vielen Gesichtspunkten lesen kann. Ich gebe dir jetzt nur mal einen ganz groben Überblick. Sie hat das so aufgeteilt, dass sie drei Grundtätigkeiten voneinander unterscheidet, die sie jeweils an eine bestimmte Bedingung menschlicher Existenz auf der Erde rückbindet. Sie sagt, zum einen können Menschen arbeiten. Die Grundbedingung, an die das Arbeiten gebunden ist, nennt sie Leben. Das heißt, Wir sind ein Organismus, der sich ernähren muss und deswegen sind wir dazu aufgerufen, tätig zu werden, um diesen Organismus am Leben zu halten. Also wir arbeiten dafür, dass wir uns Nahrung einverleiben können und das hört nicht auf. Ja? Also die Spuren der Arbeit, die sind schnell wieder verwischt und wir müssen von vorne anfangen. Deswegen ist dieses Arbeiten zyklisch wie das Leben selbst. Es ist ohne Anfang und Ende. Es hört sozusagen nicht auf, solange wir am Leben sind. Als Menschen können wir aber auch herstellen. Und das ist gebunden an die Bedingung, die Arendt Weltlichkeit nennt. Was soll das jetzt heißen? Weltlichkeit. Wenn wir herstellen, dann schaffen wir Dinge. Wir nutzen Material, um Dinge zu kreieren, die vorher noch nicht da waren. Ganz anders als beim Arbeiten gibt es hier einen klaren Anfang und Ende. Also wenn wir sagen, wir wollen uns ausruhen, dann wäre so ein Stuhl schon echt eine gute Sache. Wir beschließen, ihn zu bauen zu einem bestimmten Startpunkt und irgendwann sind wir fertig und können uns auf den Stuhl draufsetzen. Das heißt, beim Herstellen haben wir ein bestimmtes Ziel und versuchen dieses mit Material nach unseren eigenen Vorstellungen zu erreichen. Und dann ist unser Herstellen zu einem Ende gekommen. Was dabei rumkommt, sind Dinge. Und diese Dinge bauen eine Welt auf. Welt, kannst du dir hier so vorstellen, ist ein Kontrastpunkt zur Natur. Alles, was der Mensch eben selbst gemacht hat und was ihm deswegen auch diese Natur zu einer Heimat werden lassen kann, wo er sich heimisch fühlt, wo er nicht einfach diesen natürlich rauen Bedingungen ausgeliefert ist. Wenn ich Vorträge halte zu Arendt oder sie in Kursen erwähne, dann macht das meistens schon ziemlich große Probleme, weil die meisten von uns die Natur als Erholungsort empfinden. Mittlerweile ist es auch so, aber stell dir doch mal vor, wie es sich anfühlt, wenn du ohne deine windgeschützte Jacke am Berg stehst und da auch noch über die Nacht bleiben musst, ohne entsprechende Dinge, die dir das aushaltbar und bequem machen würden, wie ein Schlafsack oder ein Zelt, dann hast du, glaube ich, am ehesten diese Vorstellung, was Arendt im Blick hat, dass wir diese Dinge brauchen, um aus der Erde, auf der wir gelandet sind, eine Welt machen können, in der wir uns auch zu Hause fühlen können. Also haben wir das Arbeiten gebunden an das Leben und das Herstellen gebunden an die Weltlichkeit. Und dann gibt es noch das Handeln. Handeln, das kann jetzt sozusagen durch Sprechen oder durch Taten erfolgen. Und das ist die einzige der Tätigkeiten, die auf kein Material angewiesen ist, sondern direkt zwischen den Menschen selbst stattfindet. Dieses Handeln ist auch gebunden an eine Bedingung, nämlich, eigentlich schon sehr logisch, das, was sie Pluralität nennt. Also dem Fakt, dass nicht nur einer, sondern viele Menschen diese Erde besiedeln und eine Welt zusammen aufbauen können. Und das ist jetzt das, was wirklich die spannendste Tätigkeit ist, ohne dass ich jetzt die anderen abwerten möchte. Und die wären auch eine eigene Betrachtung wert. Aber ich glaube, ich kann auch guten Gewissens mich darauf berufen, weil diese Kategorie des Handelns stellt schon am stärksten die politische Korrektur in den Vordergrund, um die es ihr auch geht. Sie möchte ja mit Vita Activa einen Gegenpunkt liefern zu der Vita Contemplativa. Damit ist auch ein Vorwurf an die Philosophie als Disziplin gerichtet, die sich wohl zu stark im Sinne Arendts auf die Vita Contemplativa konzentriert hat, sich auf sie zurückgezogen hat und sich aus den politischen, praktischen Belangen des Lebens rausgezogen hat. Warum? Ja, weil die eben schwer zu überblicken sind. Aber sie sagt, hey, wir sind viele Menschen und deswegen brauchen wir das Handeln, um dieses Miteinander bewusst gestalten zu können, diese Pluralität auch zu schützen. Und da merkst du ganz deutlich die Erfahrung mit den Totalitarismen im 20. Jahrhundert, die für Arendt genau aus diesem Grund auch keine Form von politischer Struktur sind, sondern genau das, was für sie Politik ist, nämlich Perspektiven, vielfältige Perspektiven auf die Welt auszutauschen, um gemeinsam Lösungen finden zu können, verhindert. Das ist sozusagen eben nicht mehr möglich, wenn wir eine große Masse haben, in der keine Individualität mehr möglich ist, in dem niemand sein Personsein handelnd und sprechend zeigen kann. Das ist nämlich genau das, was dieses Handeln auch ausmacht. Ich habe ein kleines Zitat noch für dich rausgesucht aus diesem Kapitel über das Handeln. Hier sagt Arendt, dass Worte und Taten nämlich genau das zeigen, wer einer ist. Und hier zeige sich auch diese Besonderheit in Bezug auf den Menschen, dass es doch so viele von ihnen gibt, aber jeder wiederum einzigartig ist. Hier kommt mein Zitat. Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, treten gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren. Zitat Ende. Das heißt, in dem Handeln, wenn wir mit anderen sprechen und Taten vollziehen, eben auch diese Tat, die mich zuverlässig macht in den Augen der anderen, dann zeigen wir, wer wir jeweils sind. Wir werden von einer bestimmten Art von Lebewesen zu einem einzigartigen, zurechnungsfähigen, darstellbaren, charakterisierbaren Individuum, einer Person. Wir zeigen uns und treten dadurch in Erscheinung. Und jetzt kommt die Problematik, auf die sie so stark und eindeutig hinweist. Wir können zwar immer wieder anfangen, wir können durch unser Handeln immer wieder versuchen, einen neuen Anfang zu machen, etwas zu initiieren. Und da rekurriert sie auf die Bedingung, dass menschliches Leben eben durch Geburt beginnt. Und qua dieser Bedingungen können wir auch im Handeln immer wieder etwas Neues initiieren, immer wieder neu anfangen. Das kennzeichnet uns als das freie Wesen, das wir sind. Das ist nicht immer einfach und wir stolpern und wir fallen hin und wir machen Fehler. Aber was noch viel schlimmer ist vielleicht beim Handeln, ist, dass wir, wenn wir so einen Anfang machen, nie wissen, was daraus wird. Wir sind ja eingewoben in so ein Geflecht mit anderen, die ebenfalls handeln. Also dieses Geschehen politischer Art, menschlicher Art, was sich da zeigt in unserer Welt, ist für Arendt in ihrer Perspektive ein Geflecht unterschiedlicher Handlungsfäden, die Menschen da reinschlagen. Nicht eine Person macht Geschichte, sondern Geschichte wird erhandelt von vielen Personen, die bestimmte Absichten haben, aber aus deren Handlungsinitiativen ein Geflecht wird, das so nicht geplant war. So, als Anfang wissen wir nie, was wir tun, wenn wir handeln. Und das macht natürlich Handeln auch gefährlich. Da kann man schon von einem Wagnis sprechen. Und ich denke, da kann dir auch aus dem Privaten durchaus was einfallen. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte oder nehmen wir die Podcast-Folge, ich zeichne die auf, ich veröffentliche sie im Orbit des Internets. Ich weiß nicht, was daraus folgt. Ich weiß nicht, ob das sozusagen etwas ist, was ich da anstoße, was Probleme bereitet. Ich weiß nicht, ob es Freude auslöst. Ich weiß nicht, was ich damit in Gang bringe. Ich weiß nur, dass wenn ich so etwas tue, es Folgen haben wird, die ich nicht überblicken kann. So, und hier habe ich jetzt noch ein Zitat und du merkst, dass jetzt quasi der Bogen geschlagen wird zu meiner ursprünglichen Frage nach den Fehlern. Arendt schreibt, dass kein Mensch, wenn er handelt, Zitat, wirklich weiß, was er tut, dass der Handelnde immer schuldig wird, dass er eine Schuld an Folgen auf sich nimmt, die er niemals beabsichtigte oder auch nur absehen konnte, dass wie verhängnisvoll und unerwartet sich das, was er tat, auch auswirken mag, er niemals imstande sein wird, es wieder rückgängig zu machen. All dies war immer Grund genug, sich in Verzweiflung von dem Bereich menschlicher Angelegenheiten wegzuwenden und mit Verachtung auf diese zweideutigste aller menschlichen Gaben, die Gabe der Freiheit, zu blicken. Zitat Ende. Das ist für sie eben auch mit der Grund, warum sich Philosophen, Philosophinnen aus dem Bereich des menschlich Tätigseins zurückgezogen haben. Da diese Gabe der Freiheit die zweideutigste unter allen ist. Wir wissen nicht, was wir tun, wenn wir handeln. Und deswegen sind wir potenziell alle schuldig. In den meisten Kursen, die ich gebe, kommt dann sofort ein Widerspruch und sagt, Schuld, das ist ein zu heftiger Ausdruck für das. Wäre es Verantwortung, wären die meisten fein damit. Sie schreibt aber Schuld und sie macht das bewusst. Wir dürfen durchaus sagen, wir legen bei der Lektüre ihre gewählten Worte auf die Goldwaage und überlegen, warum spricht sie von Schuld und nicht nur von Verantwortung. Ja, das ist vielleicht eine Antwort, die wir darauf geben können, durch den geschichtlichen Kontext. Man wollte nicht schuld sein. Man hat diese Schuld von sich gewiesen und gesagt, ich habe das nicht gewusst, was da passiert ist. In diesem Sinne macht es schon Sinn, dass Arendt sagt, hey, ganz ehrlich, solange wir handeln, machen wir uns schuldig. Sie möchte uns nicht abhalten vom Handeln, indem sie sagt, wir machen uns schuldig, also lass das lieber, sondern sagen, hey, handel, du machst dich schuldig. Du kannst nicht als Mensch unschuldig bleiben. Es ist keine Option für Menschen, ein Heiliger in dieser Welt zu sein. Wir haben unsere Perspektive, die ist speziell, die ist eingeschränkt. Wir werden danach vielleicht Dinge erfahren, die wir vorher nicht wussten. Wir lernen dazu. Deswegen haben wir ja die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen, uns zu korrigieren. Also mach nicht den Fehler, zu meinen, du könntest unschuldig bleiben. Trau dich zu handeln, werde schuldig. Und überleg dir, für was es sich lohnt, sich auch potenziell schuldig zu machen. Das wäre jetzt so meine Paraphrase. So verstehe ich Ihren Impuls mit dem Hinweis, dass wir uns schuldig machen, wenn wir handeln. Denn ich denke, sie möchte uns gerade zum politischen Handeln ermuntern. Und ja, gerade wenn wir eben an den politischen Bereich denken, also öffentlich tätig werden, das ist ein Wagnis. Hallo? Also für mich ist es schon ein super Wagnis, hier die Podcast-Folgen aufzuzeichnen und sie öffentlich zu machen, meine Website öffentlich zu machen, mich für Vorträge in die Öffentlichkeit zu begeben. Das war für mich wirklich eine ganz, ganz lange Entwicklung von den Hörsälen raus in diese Öffentlichkeit, die kein geschützter Raum mehr ist, wo dir auch Dinge entgegengebracht werden, naja, mit denen du nicht gerechnet hast, wo dir auffällt, dass deine Worte Sachen auslösen, die du nicht mal annähernd intendiert hattest, geschweige denn auf dem Schirm hattest, dass man das so verstehen kann. Und da machten wir uns schuldig. Alle. Das kann sozusagen auch die Last oder die Sorge vor dieser Tätigkeit von den Schultern nehmen. Zumindest geht es mir so. So, und jetzt nochmal ganz zurück auf den Umgang mit den Fehlern. Arendt gibt noch einen weiteren Hinweis, wie wir mit dieser Schuld umgehen können, also dieser Gefahr der Unabsehbarkeit der Folgen, die unser Handeln mit sich bringt. Und er sagt, sie, Menschen haben zwei Fähigkeiten, die dabei helfen. Zum einen das Versprechen und zum anderen das Verzeihen. Was passiert, wenn wir Dinge versprechen? Dann versuchen wir, Stabilität zu ermöglichen, zu sagen, du kannst mir vertrauen. Ich werde mich weiterhin für diese Sache einsetzen. Ich verspreche dir das. Ich kann zwar nicht wissen, was passiert, aber meine Absicht, die ist glasklar und du darfst dich darauf verlassen. Das bedeutet ein Versprechen. Verzeihen, das ist das, was es braucht, wenn ein Fehler passiert ist. Sich hinstellen zu können und zu sagen, es tut mir leid. Das war so nicht gewollt. Und die Möglichkeit zu bekommen, dass andere das verstehen können und zu sagen können, ja, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du das nicht gewollt hast. Das ist so passiert. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den Kahn aus dem Quark kriegen. Ich denke, diese Kategorie des Verzeihens, das um Entschuldigung bitten, vielleicht können wir das auch erstmal so nennen, denn es ist ja immerhin irgendwie auch die Bedingung von Verzeihen. Zumindest würde ich das jetzt mal gerade mir so denken. Ich weiß nicht, was du darunter verstehst, wo du vielleicht auch einen Unterschied siehst zwischen Entschuldigen und Verzeihen. Na, das wäre vielleicht schon die nächste Frage. Was ich sagen wollte, ich glaube, dieses Verzeihen ist eine wichtige Fähigkeit, wenn es um Politik geht, worum es ja Arendt hauptsächlich geht, also dieses Handeln im öffentlichen Bereich. Und ich glaube, da sehen wir schon, dass wir nicht unbedingt dieses Verzeihen hochschätzen. Es ist ganz häufig so, dass wenn ein Fehler passiert, dass die erste Reaktion ist, die Person, die den Fehler gemacht hat, loszuwerden und zu sagen, ja, in diesem Amt ist die Person nicht tragbar. Anstatt, dass wir uns die Möglichkeit einräumen, zu sagen, das ist okay, dass dieser Fehler passiert. Wichtig ist, dass er eingesehen wird und vor allen Dingen, dass jetzt an der Sache etwas geändert wird. Also ich denke, im politischen Bereich ist es so, dass wir uns da doch auch wieder ganz gut dran erinnern können, wie wichtig dieses Verzeihen ist, weil ja niemand von uns die Folgen auch absehen kann, die das eigene Handeln, die gewählten Worte und die vollzogenen Taten mit sich bringt. Aber auch eben im privaten Bereich spielt dieses Verzeihen eine große Rolle. Und da komme ich zurück auf den Fehler, der mir passiert ist. Ich habe das heute erst bemerkt, also es ist jetzt ganz frisch, diese ganze Überlegung, dass es diese Doppelung in meinem Terminkalender gab. Ich habe sofort 2 E-Mails an die betroffenen Personen geschrieben. Ich habe mich entschuldigt dafür. Das war ein Fehler. Ich hoffe sehr, dass mir der jetzt auch verziehen wird und wir gemeinsam eine Lösung finden, das Beste jetzt daraus zu machen. Das heißt, in diesem Fall einen Ausweichtermin zu kreieren, sodass die Veranstaltung nicht ausfallen muss. Genau. Wenn wir das schaffen, diese Flexibilität an den Tag zu legen, dann können wir aus Fehlern lernen. Wir können das Beste rausholen, die Veranstaltung stattfinden lassen für die Personen, die sich darauf gefreut haben. Was wir natürlich auch machen können, ist, uns das nicht zu verzeihen und zu sagen, nee, die Frau Dr. Joost, die ist einfach nicht zuverlässig, mit der plane ich nicht mehr. Das ist auch möglich. Und deswegen muss ich irgendwie an diese Stelle denken aus der Vita Activa. Und jetzt habe ich heute einen ganz langen Bogen gespannt und ich hoffe, dass dir dieser Gedankenausflug trotzdem gut gefallen hat, dass du viel Freude hast, ihn weiterzuspinnen, vielleicht die Folge nutzt, um ein bisschen mehr über Arends Biografie zu erfahren oder auch in die Vita Activa selbst einzusteigen, um den Bedingungen unserer Tätigkeiten nachzuforschen, um uns darauf zu besinnen und uns wirklich bewusst zu machen, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim weiteren Nachdenken und Philosophieren. Bis bald!